So, da sind wir wieder mit einer ganz brandneuen Folge Funkstätten-Time. Es ist wieder Dienstag und wir haben heute zum allerersten Mal wieder unter 4000 Grad.
Ja, ich schmelze nicht mehr. Wuhu.
Gott, ey, wir sind ja hier doch relativ weit oben und hier staut sich's ordentlich manchmal.
Ja, ich würde sagen, nur Gott ist über uns.
Unsere Katzen haben gehechelt.
Ja. Ja. Das kommt vor, wenn Katzen sich anstrengen und wenn es heiß ist, dann fangen die an zu hecheln wie so ein Dackel. Und die drei Dicken, die sind das gewohnt, dass es so warm ist und legen sich einfach.
Hey, Gott, hey, wir nennen Phoebe nicht dick.
Ach so, ich dachte, du sprichst von dir.
Die drei Dicken. Wer sind bei mir die drei Dicken? So, das könnt ihr jetzt selber raten.
Ja, also alle, die sehr befällt sind.
Hilft nicht beim Unterscheiden, Schatz. Hilft nicht. Nein, man hat immer noch, egal.
Ja, egal. Naja, auf jeden Fall alle, die vier Beine haben. Das hilft doch, oder?
Ja, jetzt wird's konkret.
Okay, alle, die vier Beine haben und größer sind als eine kleine Katze, ja, legen sich einfach in den Flur und ergeben sich. Aber diese Winzlingskatze rennt einfach durch die Bude, ja, auch wenn sie nur irgendwo hin muss zum nichts machen, sie rennt einfach die ganze Zeit rum.
Der Kater hat sich an Stellen hingelegt, die wo er sich noch nie hingelegt hat und lag einfach völlig bewusstlos und erledigt am Boden.
Ja, ja.
Wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Ja. So. Und die haben einfach gewartet. Die haben einfach aufgegeben und so, hey, vielleicht wird es ja noch kühler in diesem Jahr.
Ja, ich habe mich dazugelegt, aber ich habe keinen Unterschied gespürt.
Das war ein sehr schönes Bild von euch beiden da am Boden.
Ja. Beide in Fötusstellung.
Und Ellie, unsere Kleinste, unser Zuwachs, die bleibt ja auch nicht entspannt sitzen.
Nein.
Nee, die rast hier quer durch die Wohnung, wie von einer Tarantel gestochen, Und jetzt liegt sie da und jetzt schläft sie wieder ein bisschen, ne?
Ja.
Aber hat halt gehechelt wie eine Sau, ne? Und hat aber nicht aufgehört rumzulaufen.
Nein.
Das ist dieser Spieltrieb bei diesen kleinen frechen Katzen, ist unfassbar.
Ja.
Ich freue mich schon auf die erste Rolligkeit.
Ich nicht.
Ich weiß es auch. Ich wollte einfach nur Rolligkeit sagen.
Ja, ich mag das, wenn das rollst, aber Rolligkeit bei Katzen ist kein Vergnügen.
Oh, ich merke gerade, wir haben gerade vor, bevor wir losgelegt haben, so ein paar Grillwürstchen gegessen. Heute ist ja das Wetter auch noch gut. Ich merke richtig so, boah, ich stoße ein bisschen auf. Deswegen, das wird...
Meine Damen und Herren, Maxi Stettenbauer, investigativer Journalist, lässt nichts aus.
Naja, du, das ist so, weißt du, die Öffentlichkeit hat halt Anrecht, die Wahrheit zu erfahren.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Meine Fresse, du. Naja, okay, gut. War irgendwas?
Warte, ich gehe nochmal auf das Rülpsen ein. Ich habe ja gelesen, dass Furzen als Partner gegenüber quasi die neue Art ist, ich liebe dich zu sagen.
Was?
Ja.
Wo hast du denn das gelesen?
Weiß ich nicht mehr.
Asi.
Vielleicht habe ich es mir auch selber ausgedacht.
Vielleicht hast du es dir auch selber ausgedacht. Welche Meldungen will ich denn heute lesen? Die in der Zeitung oder die ich mir ausdenke?
Die sind meistens schöner, die ich mir ausdenke. Also es ging ungefähr so, wenn man als Paar so weit ist, dass man voreinander furzt, hat man eine gute Ebene von Vertrautheit erreicht.
Ja? Wo hast du das gelesen?
Ich weiß es nicht mehr, Mann.
In der Emma?
Nee, weiß ich nicht. Ich habe ja keine Printmedien, sondern nur das, was bei Insta, Facebook oder Express durchläuft.
Nein, Gag.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Und wie siehst du das?
Ja, also wenn man voreinander furzt, dann ist das ja erstmal, glaube ich, schon mal ein Zeichen von so richtig Hoffnung habe ich nicht mehr, glaube ich. Also wenn man voreinander furzt. Auf der anderen Seite, who cares, Alter, oder? Also
keine Ahnung.
Ich muss auch immer ganz ehrlich sagen, wenn ich flatuliere, stört's mich am wenigsten.
Ja, ich weiß, weil du deine Nasenhaare nicht dabei verbrennen, im Gegensatz zu meinen.
Ja, okay. Investigativer Journalismus. Eva Kstettenbauer lässt nichts aus. Sehr gut.
Auch die stinkigen Sachen kommen hier aufs Tablett.
Ja, ne? Aber ich war seltsam. Ich war seltsam. Ja, und dann kommst du mit so einer Geschichte hier.
Ja, komm, das war quasi nahtlos anknüpfbar.
Ja. Hören wir auf, über das Eklige zu reden. Ich habe noch was Ekligeres.
Was?
Nein, habe ich nicht. Ich habe gerade dich. Na, ist egal. Ist egal.
Oh.
Du, ich war heute auf der Seite von Ikea.
Ja.
Ja, ich bin auf Ikea rumgesurft.
Warum? Ich kaufe die Möbel, nicht du.
Ja, eben. Ich habe eine Veränderung festgestellt bei mir. Ich gucke auf gucke.
Gut, dass hier kein Bild ist.
Na, wir machen auch keinen Bild-Podcast. Meine Fresse, wenn ihr wüsstet, was hier ist. pelzig. Auf jeden Fall.
Lass Elli in Ruhe.
Ja, genau. Auf jeden Fall war ich auf der IKEA-Seite und ich habe da so Teelichter gefunden. Also so Teelichtgläser, wo man Teelichter reinlegen kann. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich jetzt über 30 bin. Ich sehe das und mein Gedanke war wirklich, Mensch, das passt super zu unseren Servietten. Das war tatsächlich ein Gedanke, den ich hatte.
Und was wie läuft es so mit deiner Menstruation?
Ja, ganz toll. Ganz toll.
Nee, aber das passt gut zu den Servietten. Ja, das ist ja normalerweise ist ja eher mein Metier hier.
Ja, und da habe ich halt gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert, dass mir Einrichtung ein Müh wichtiger geworden ist. Hm. Ja, also ich interessiere mich auch. Ich bin jetzt informiert, was Farben angeht. Es gibt Vintage Mint. Mhm. Ja, das war nämlich die Farbe von diesen Teelichtern. Mhm. Und da dachte ich mir einfach so, jetzt bin ich wirklich im Zentrum meiner Weiblichkeit. Jetzt habe ich's.
Ja, weil du mehr als drei Farben kennst. Grün.
Mehr als zwei Farben.
Grün und Mint.
Ne, zwei Farben.
Ja.
Das sind zwei unterschiedliche Farben, Schatz.
Ja.
Mint ist ein Grünton. Ja, soweit, ja, so, soweit bin ich
Herr
nämlich
Steffenbauer,
schon.
Herr Steffenbauer, komm, wir gehen ins Schlafzimmer.
So, ja, und streichen die Wände.
Psst, das müssen die ja nicht wissen.
Und genau, dann und da merke ich halt einfach, mir ist das alles ein Tacken wichtiger geworden. Ne? Wenn als wir uns zum Beispiel kennengelernt haben, als ich noch in Kalk gewohnt habe, stand ja, das ist mir dann eingefallen, stand ja mein Kleiderschrank auf dem Flur. Und mein Flur damals in der 40 Quadratmeter Wohnung war so eng, dass man da seitwärts laufen musste. Man hatte da keine Chance.
Ja, aber es war auch gut, weil die Einbrecher, die dich hätten überfallen wollen, die hätten ja auch seitwärts da durchgemusst. Deswegen fand ich das eine gute Lösung von dir.
Ja. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, wenn man einen Türschrank eine Seite aufgemacht hat, entstand dadurch ein neues Zimmer.
Ja.
Weil der Schrank so nah an der Wand stand.
Und weißt du was? Drin saß Harry Potter.
Ja. Nee, das ist Narnia, was du meinst.
Klugscheiße. Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung.
Ich hab was im Hals.
Wobei,
tut mir leid.
Stimmt, Harry Potter hat unter der Treppe gewohnt. Hm. Ja, da hast du natürlich auch wieder recht.
Ja, also ich beglückwünsche dich zu deiner neuen Weiblichkeit und
danke
auch
sehr
zu der Erfindung des neuen Vintage-Mintons.
Danke sehr. Und da möchte ich gerade mal wieder auf eine Ungerechtigkeit in der Gleichberechtigung hinweisen. Und wo der Feminismus meiner Ansicht nach bis heute versagt. Denn das, ich habe damit gerechnet, dass du dich über mich lustig machst. Mhm. Und mir war das auch klar, dass Leute sich darüber beömmeln würden, weil sobald ein Mann sich dafür interessiert, was normalerweise als eine weibliche Bastion wahrgenommen wird, wird sich nämlich automatisch über den Mann auch von Seiten der Frau gerne lustig gemacht.
Ich bin ehrlicherweise mehr überrascht als belustigt. Weil normalerweise ist es dir so, Einrichtung ist dir ganz egal. Moment, was haben wir denn letztens nochmal gesagt, wo du gesagt hast, mir ist das so egal. Was war das denn nochmal?
Ich habe nicht mal einen Gedanken drüber, so egal ist mir das.
Ja, 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 da ging es auch um irgendwie ein Möbelstück, wo ich gesagt habe, wollen wir das da oder hierhin tun?
Ja.
Und dann hast du gedacht, das ist mir so egal.
Ja.
Wie als wenn, ich weiß nicht mehr, wie egal das war. Ich weiß nicht mehr.
Ja, es war mir unfassbar egal.
Deswegen überrascht mich das.
Mich auch. Ich war auch total überrascht, als ich diese Teelichtergläser da gesehen habe, dass mir tatsächlich der Gedanke kam, hey, das passt ja zu unseren Servietten. Und ich glaube sogar, dass ich da sogar ein bisschen Recht damit habe, dass die gut passen würden.
Ja, mit Sicherheit. Du hast ja auch einen guten Geschmack. Ich meine, du hast mich.
Deswegen, das war heute so meine Erkenntnis, so dass ich glaube, dass ich in Wahrheit ein schwuler Wedding-Planner bin.
Okay, Schatz. Ich unterstütze dich dabei.
Das ist aber nett. Danke sehr.
Mhm. Ja, aber jetzt hast du es ja auch wieder quasi in den Dreck gezogen.
Was denn?
Naja, du hast ja gesagt, du findest es doof, dass heterosexuelle Männer sich nicht für Interieur interessieren dürfen.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, in Wirklichkeit bin ich ein homosexueller Weddingplaner.
Ja, aber wenn ich den Witz über mich selber mache, ist das nochmal eine andere Geschichte.
Ach so.
Klar, jetzt kann man aber wieder sagen, ich habe da die Homosexuellen mit in Mitleidenschaft gezogen, so. Aber was will man machen?
Ach ja. Ehrlich gesagt bin ich noch total groggy von der letzten Woche.
Boah, ich auch. Ich bin auch noch nicht ganz da, weil die Hitze hat meine kognitiven Fähigkeiten noch mehr beschränkt, als sie ohnehin schon beschränkt sind.
Ja.
Ja, schön, dass du mir da recht gibst. Ich finde schön, dass du das auch so siehst, dass ich beschränkt bin. Finde ich sehr gut. Und ich finde auch wirklich, diese Podcast-Folge ist von einer ganz neuen Art der Harmonie geprägt. Ist wirklich ganz toll.
Ja.
Find's ganz toll.
Ich kann ja nur von...
Super. Super.
Ja, bist du fertig?
Schauen wir mal.
Okay, also ich kann ja nur von mir sprechen und mir war es letzte Woche tatsächlich viel zu warm und ich habe auch quasi diesen Schlaf noch nicht wieder aufgeholt.
Stimmt, wir haben so beschissen gepennt die ganze Woche, weil halt auch einfach nachts tropische Temperaturen waren.
Wir haben am Freitag dann Jan van Weide getroffen und der hat was ganz Treffendes gesagt. Der hat nämlich gesagt, der hat versucht, sich nachts an dem Schweiß auf seinem Kissen zu kühlen und genau das habe ich auch gemacht.
Was?
Das ist so widerlich.
Ja, das ist sehr widerlich. Was ist los heute mit dir, Schatz? Was ist?
Ja, hast du es nicht auch gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Ja, okay.
Nee, ich war einfach da und habe gelitten wie ein Mann. Und geschwitzt. Und dann Teelichtergläser gemacht.
Ja, nee, also es war einfach unfassbar warm und Freitag war ja auch noch die Aufzeichnung, die
Holy
beiden
shit.
Aufzeichnungen von dir und ich meine, ich habe nichts gemacht, außer ein paar Blasenpflaster gebracht und du hast die ganze Arbeit geleistet, also da Hut ab, ich glaube, ich müsste danach Mutter-Kind-Kur machen.
Und Hut ab an alle Zuschauer, die da waren, wir waren beide Shows, waren wir picke-packe voll. Und es war halt tatsächlich der heißeste Tag des Jahres.
Es war so heiß.
Also ich habe ja wirklich die ganze Woche, habe ich ja immer wieder auf den Wetterbericht geguckt. Holy shit, am Freitag ist die Aufzeichnung. Und dann gab es ja mal, am Mittwoch, glaube ich, sollten es 36 Grad werden. Mhm. Und dann am Donnerstag, am Tag davor, stand halt da einfach mal 39 Grad. Ja. Und wir haben es im Art-Theater haben wir es aufgezeichnet. Mhm. Und da war halt einfach mal fucking 40 Grad, Alter.
Ja.
Ich war unten im Backstage, da war es schön kühl, weil es da einfach schön und dunkel ist und auch ein bisschen feucht. Ich mag das ganz gerne.
Mhm.
Und dann bin ich da hochgegangen, ja. Und Alter, dann kam mir wirklich, ich bin dann hier losgegangen, von uns zu Hause, war dann auf dem Weg und wirklich, als ob ein riesiger Föhn durch die Stadt weht.
Ja.
Ich wollte dann mit der Bahn fahren, aber dann wurde mir schwarz vor Augen, weil der Kreislauf das nicht mitgemacht hat durch die ganze Hitze. Dann bin ich in ein Taxi umgestiegen und das war genau die gleiche Nummer. Als ob ein Föhn die ganze Zeit in dein Gesicht blasen würde, auf höchster Stufe.
Ja.
Dann komme ich da an im Art-Theater, die ganze Crew verschwitzt ohne Ende. Die meisten sind eh oben ohne rumgelaufen, ja. Und da war ich natürlich dann das erste Mal im Raum und habe dann das Bühnenbild gesehen. Und es zeichnet sich dadurch aus, dass es kein Bühnenbild gibt in dem klassischen Sinne, sondern ich habe mir da was überlegt. Und zwar haben wir eine Rundbühne in der Mitte. Ihr habt es auf den Fotos und auch in meinen Instagram-Stories auch gesehen. In der Mitte und wir haben um die Rundbühne, ein Gleis gelegt, wo die Kamera drauf gefahren ist, ja. Und
der Kameramann hieß Jim Knopf.
Jim Knopf, genau. Und wir haben dann, also heute kam das Bildmaterial an. Wir haben da schon einen Blick drauf geworfen und es sieht einfach ultra fett aus. Das heißt, die Leute sitzen auch im Kreis drumherum um diese Aufzeichnung. Und da sind gar nicht so viele Zuschauer, aber auf dem Bild, im Fernsehen sieht's aus, als wären da 600, 700 Leute.
Ja, krass.
Richtig krass, weil das halt auch mit Kinokameras gemacht wurde. Das heißt, wir haben nicht mit, das war mir auch wichtig, ich wollte nicht fürs Fernsehen, also klar zeichne ich das fürs Fernsehen auf, aber so wie eine Netflix-Serie geschossen wird oder wie ein Netflix-Comedy-Special geschossen wird mit 24 Frames, nicht mit, was man normal im Fernsehen sieht, zum Beispiel, ich kann das jetzt schwer beschreiben, da ist die Bildwiederholrate einfach höher, die Frames sind einfach höher im deutschen Fernsehen und wenn man die auf 24 oder 25 Frames runterdreht, dann kriegen die diese filmische Qualität so ein bisschen, ja?
Ah, okay.
So wie amerikanische Serien, so wie Criminal Minds gefilmt ist, so. Und wir haben auch wirklich geguckt, wir wollten es klubbig halten, also wenn es wirklich wie ein Club ist, deswegen, und es sollte einfach Bock machen. Es sollte einfach richtig Bock machen und Spaß haben und was ziemlich cool ist, weil die ganze Produktion, ich produziere das halt auch selber. Sprich, das ist nicht so wie bei einem anderen, wie bei vielen Comedians, wo eine Plattenfirma kommt und sagt, hey, wir wollen dein Programm aufzeichnen und als DVD verkaufen, oder ein Sender, der sagt, hey, wir wollen dein Programm ausstrahlen, wir bezahlen das alles und dann sind da mal 120.000 oder so auf dem Tisch. Weil ich wusste, bei den großen Sendern wird's momentan schwierig mit Sendeplätzen, so, und B, hatte ich einfach Bock, diese Rundbühnengeschichte da einfach zu machen, und deswegen wollte ich es auch im Art-Theater machen, weil ich das, also das, was ich vom Material bis jetzt gesehen habe, so sah ein Comedy-Programm in Deutschland noch nicht aus und mir fällt auch kein amerikanisches ein, das so aussieht.
Boah, da musste man es aber gleich mal zeigen.
Ja, ist schon geil geworden. Mann. Ich muss wirklich, also ganz ehrlich jetzt, ne, ich bin jetzt nicht der Erste, der mit der Rundbühne da um die Ecke kommt, ne. Das hat Dane Cook schon gemacht in Amerika. Das hat Metallica hat's gemacht. Bands machen das gerne, dass sie einfach mal eine runde Bühne in die Mitte von der Arena stellen. Atze Schröder hat es hier in Deutschland schon gemacht. In der Westfalenhalle, glaube ich, war das. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die Live-Kronjuwelen waren das. Und ich fand Roundstage immer wahnsinnig spannend. Und deswegen habe ich das einfach mal gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht fantastisch aus. Und ich bin auch mit dem Set ganz zufrieden.
Ist dir dabei nicht schwindelig geworden? Ich meine, du hast dich die ganze Zeit quasi um dich selber gedreht.
Ja.
Nee?
Also ich war mir, beim Spielen wurde mir nicht schwindelig. Ich hatte ein bisschen Kreislauf, weil es halt in dem Raum einfach mal 41 Grad hatte.
Ja.
Nochmal vielen Dank an alle, die da waren, die durchgehalten haben, an das ganze Team, an meinen Adrian, an Dennis, an Knacki Deuser und so, die ganzen Leute, die das mit mir zusammen machen. Und das war halt so ein bisschen die Herausforderung, weil ich habe so geschwitzt, ich hatte eine schwarze Hose an und man hat gesehen, dass die nass war. Ja, so warm war es halt dann. Und das Coole, also meine Befürchtung war, dass einem beim Zugucken schlecht wird, weil die Kamera ist halt wirklich mobil. Wir haben auf der Leiste, die auf der Schiene fährt, im Kreis, also wirklich diese Kamera fährt 360 Grad, ganz langsam 360 Grad um mich rum und ich spiele immer wieder in die Kamera, aber eigentlich guckt mir die Kamera dabei zu, wie ich in den Raum spiele, ja. Das ist nicht so, das ist ein bisschen anders als die Quatsch-Comedy-Club-Schule, wo du ja ganz klar in die Kamera spielen sollst, ja, sondern bei mir war die Kamera ein weiterer Zuschauer, so. Ja. Das heißt, ich guck da immer wieder mal hin, guck da immer mal wieder rein, spiel wieder so, aber eigentlich sollte das eine Möglichkeit geben. Ich bin auch ganz zu sehen die meiste Zeit. Ja, es gibt manchmal eine amerikanisch heißt, wenn man ab der Hüfte gefilmt wird, also quasi den Oberkörper und so, aber die meiste Zeit sieht man mich tatsächlich total, das heißt, man sieht auch, es wird mit Tiefenschärfe gearbeitet, das heißt, die Zuschauer, man sieht die, aber man kann sie nicht wirklich erkennen, so, weil das alles dann schon verschwommen ist und so. Und ich hatte die Sorge, dass einem schlecht wird, so ein bisschen beim Zugucken. Aber die Kamerajungs haben das einfach so smooth gefilmt, so cool, dass du die ganze Zeit bei der Performance bist und nicht mehr, also es hat so einen geilen Effekt und es hat wirklich, also wirklich von technischer Seite her und von der Bildsprache her, also das ist schon, hat schon Spaß gemacht. Und wir sind gerade in Verhandlungen. Ja, es wird irgendwann wird's released werden. Dadurch, dass ich das selber produziere, spreche ich auch selber mit Abnehmern. Ja, und wenn's keiner will, dann veröffentliche ich es genauso wie beim letzten Mal, wie mit Maxipedia.
Ja.
Das wird so oder so passieren. Ne? Es muss jetzt natürlich noch geschnitten werden, dann müssen die Gespräche, die Verhandlungen müssen noch zu Ende geführt werden und so weiter und so fort. Aber Für mich war erstmal die Sache, ich will jetzt lieber Maxi als normal aufnehmen, weil das Programm ist jetzt einfach geil, das ist jetzt tight und ich will's jetzt haben. Ich will nicht warten, bis einer dieser ach so wichtigen Senderredakteure sich erbarmt, mir da einen Sendeplatz zu geben oder mal auf die Idee kommen, Mensch, wir könnten den mal nehmen, sondern ich bin proaktiv, so, ich habe meine
Das finde ich auch gut.
Ich habe meine Karriere in der Hand, ich leg selber Geld auf den Tisch. Ich guck jetzt einfach mal, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, mit oder ohne Plattenfirma, mit oder ohne Sender, das Ding wird rumgehen. Da bin ich überzeugt davon. Das ist einfach ein geiles Programm geworden. Ist ein bisschen was anderes, als wenn man es jetzt natürlich in der Lanxess Arena machen würde oder so. Hat eine andere Stimmung, ist viel intimer, ist nicht besser, ist nicht schlechter, ist einfach nur anders, aber ich bin höchst zufrieden damit.
Sehr gut.
Ja.
Ich wollte auch noch Danke sagen.
Oh.
Den coolen Zuschauern, die da waren.
Ja, super geil.
Wir haben einen riesen Marmorkuchen gekriegt.
Richtig geil.
Mit Fähnchen drauf und so liebevoll, das war
ganz
so
lieb.
Toll. Danke, danke, danke. Dann waren auch noch die Jungs da mit ihren Fanshirts.
Mit den Fanshirts. Leute, das ist ja eh wieder das ist eine wunde Stelle bei mir, Freunde.
Ja, aber wir müssen trotzdem Danke sagen.
Ich wollte
gar nicht aufreißen, ich wollte nur Danke sagen.
Das müssen wir anreißen. Entschuldigung, wer so geile Fans hat, der muss das auch sagen.
Ja, ja, ja.
Und zwar, ihr könnt das Bild bei mir auf Instagram und auf Facebook sehen, die vier Jungs, die mit ihren coolen Shirts, weil ich habe ja diesen legendären Satz, weil ich dumm bin im Programm.
Und dann auch noch mit dieser Geste, mit der Handfläche nach oben.
Ja, sehr schön. Und da dachte ich mir halt einfach so, ja, das, weißt du, das ist geil. Das ist einfach geil.
Das hat dir gefallen.
Ja, total.
Unfassbar, oder?
Ja, klar. Super. Weil ich mache das ja jetzt schon eine Zeit, so. Und also wie sich wirklich in den letzten anderthalb Jahren sich so ein geiler, kleiner Fankult da entwickelt.
Mhm.
Es gibt keinen Solo-Auftritt, bei dem ich keine Tüte Schokobons geschenkt kriege, ja.
Was? Die kommen nie hier an?
Die kommen nie hier
Was
an.
Was passiert denn
alle.
Dann dazwischen?
Ich esse die alle auf dem Weg. Ich reiße die Tüte auf, tue die in die Mittelkonsole und esse die auf dem Weg.
Oh,
jetzt ist aber das Problem, ich kriege halt mittlerweile wirklich egal wo ich bin, der Veranstalter legt mir schon eine Tüte Schokobons rein. Dann gib mir bei der Autogrammstunde, geben mir dann 3-4 Leute schon Schokobon-Tüten. Das heißt, ich habe ein ganzes Schokobon-Reservoir mittlerweile. Und Leute, ich schaff das alles nicht. Ich kann das nicht alles essen, ey.
Ja, deswegen sollst du mir ja auch welche mitbringen.
Schatz, es sind so viele Schokobons.
Warte, ich will mal kurz was probieren. Ich habe hier die Katze auf dem Arm, ob man das Schnurren wohl in den Podcast mitnimmt.
Ja, kannst Momentchen. Du mal machen. Kannst du mal versuchen. Hörst du es?
Ja.
Wenn du es auf deinen Kopfhörern hörst, dann hört man's. Also ich höre es bis hier.
So, das muss jetzt reichen. Das waren ungefähr 10 Sekunden Katzenschnurren. Ja.
Für alle, die es nicht können, ich mach's gerne nochmal nach.
Du bist aber ein schöner Kater.
Merkt man, dass ich mich wohlfühle?
Darf ich mal deinen Nein. Ja, voll. Ja.
Ja, auf jeden Fall eine super geile Aufzeichnung und zwei Stück und das wird jetzt zusammengeschnitten und dann wird's ein richtig geiles Ding.
Ich freue mich schon mega drauf.
Ja, es wird Herbst. Im Herbst werdet ihr es zu sehen kriegen und es wird geil.
Ich vielleicht schon ein bisschen früher.
Ja, weiß ich noch nicht.
Was?
Ich muss mir noch überlegen, ob ich das schon allen zeige.
Alle ist doch nicht, also nur ich.
Ja, gut, du kannst ja ganz ehrlich. Ich kann dir einen Screenshot machen.
Du bist so gütig.
Ja, sehr gerne, ne?
Wow.
Nein, es ist ein fettes Ding. Auch danke an Jan von Weide, der Warm-up gemacht hat, obwohl ein Warm-up bei den Temperaturen nicht wirklich notwendig ist. Aber Jan hat es natürlich wie immer super gemacht. Und Dankeschön an Nils, das war mein Regisseur. Das ist der gleiche Typ, der Stand-Up 3000 Regie führt, beziehungsweise Regie geführt hat. Und war ganz toll. War einfach wirklich toll. Und ich freue mich auch, wenn ich da so mit Leuten arbeite, weil das war mir auch wichtig, dass ich das nicht mit, also es gibt in der Fernsehbranche hervorragende Teams, hervorragende Produzenten, die dir so ein Ding tipptopp produzieren können. Aber wenn man sich die Comedy-Programme im Fernsehen so anguckt, die sehen alle fein aus und so, aber es ist irgendwo alle immer so das dasselbe. Mhm. Und das ist überhaupt nicht schlecht, weil ich bin ja da ein alter Purist. Lass mal die Bühne so, wie sie ist. Der Künstler muss geil sein. Mhm. Oder die Künstlerin. Deswegen sehe ich das geil. Aber mir ist es dann doch im letzten Jahr aufgefallen, als ich mir die tollen Programme von den Kollegen angeguckt habe. Es ist doch irgendwie immer der gleiche Schmuh. Ne? Es gibt einen riesen Bababababam und dann kommt er auf die Bühne und dann erzählt er da oder sie und dann ist alles fein. Im Hintergrund gibt's eine Animation, die irgendwie zum Programm passt und so und da, 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 da. Alles geil, alles seine Berechtigung, super. Mein erstes Programm, Nerdish by Nature, lief genau nach dem Schema ab. Mein zweites Programm, Maxipedia, da habe ich einfach nur meinen Namen mit Traversen hinten gehabt, weil ich dachte so, ne, die Leute sollen zumindest so wissen, wie ich heiße. Mhm. Und bei dem dachte ich mir, komm, dann machst du jetzt was ganz anderes, damit das mal ein bisschen frischer und ein bisschen anders daherkommt. Und nein, das wird fett. Sorry, ich habe es jetzt einfach mal 15 Minuten lang grundlos gehypt. Nee, nicht grundlos. Ist
nein,
schon gut
grundlos
geworden.
Nicht, nee. Also ich habe ja nur so kleine Ausschnitte gesehen, wenn man mal auf den winzigen Bildschirm von der Kamera spinksen konnte, wenn die an einem vorbeigefahren ist. Und das sah schon richtig gut aus.
Ja, und auch mit dem Set. Ich sag's nochmal, auch mit dem Set war ich sehr zufrieden. Das Material war rund und passt. Und ja, vielen Dank an alle, die da waren. Und danke ans A-Theater, dass wir es da machen durften. Und ja, jetzt schmeiße ich alles Material weg und bin diesen Donnerstag bei Boing in Köln und fange wieder von vorn an.
Yay!
Yay!
Das wird super!
Ja, ab jetzt bin ich der unwitzigste Mensch der Welt.
Nein, das wirst du nicht schaffen.
Ja, mal gucken. Mal gucken. Wollen wir ein paar Fanmails vorlesen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay. So, danke für deine Geduld.
Wir haben ganz viele gekriegt. Wir haben ja letzte Woche über das Thema, was bin ich wert und wie finde ich meinen Wert rausgekriegt.
Richtig.
Das fand ich total spannend. Wir haben noch nie so lange E-Mails gekriegt, die sich damit befasst haben. Die einen sagen, wenn mich mein Kind anlächelt, dann merke ich, dass ich was wert bin. Oder wenn ich meine Freundin glücklich mache, dann merke ich, dass ich was wert bin. Und da waren so tolle Antworten dabei, die habe ich richtig gerne gelesen.
Mir geht's genauso. Ihr könnt uns Mail schreiben an gstettentime@gmail.com.
Die richtige E-Mail-Adresse.
Er hat's wieder richtig gelesen.
Wupp, wupp.
So, wir haben eine E-Mail. Darf ich die vorlesen?
Ja.
Der Marco.
Hallo Marco.
Hallo Marco.
Oh, der hat aber viel geschrieben.
Ja. Hallo Eva. Hallo Maxi. Ja. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und warte auch jede Woche aufs Neue auf die neue Folge, bin aber wahrscheinlich eher das, was man einen stillen Zuhörer nennt, habe euch also auch noch nie geschrieben. Hui, jetzt bin ich gespannt. Die Frage von Eva, wann man etwas wert sei, hat mich aber zum Nachdenken gebracht. Deshalb hier mal ein paar Gedanken dazu. Zunächst einmal glaube ich, ist der Wert abhängig davon, für wen man etwas wert sein soll. Also zum Beispiel meinen Freunden, meiner Familie oder etwa meinem Zukunfts-Ich. Ah, wir sind in der Selbsthilfewelt.
Mhm.
Zukunfts-Ich. Helfe ich einem Freund bei Beziehungsproblemen, ist mein Wert in Bezug auf ihn wahrscheinlich relativ groß. Gehe ich einen Tag lang arbeiten und zahle das Gehalt für meine spätere Rente ein, so ist das in Bezug zu meinem Freund nichts wert. Mein
Aber
Zukunft,
für
das Zukunfts-Ich sehe ich da jedoch einen großen Wert. In beiden Fällen denke ich selber aber, dass ich was wert bin. In beiden Fällen denke ich aber selber, dass ich etwas wert bin. Okay. Denn ich glaube, das, was man unter der Bezeichnung etwas wert sein versteht, ist immer dann der Fall, wenn man sich gut fühlt und sich selbst als produktiv bezeichnen würde. Andere können die eigene Leistung aber komplett anders bewerten. Es ist also total subjektiv. Der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, die Frage, innerhalb von welchem Zeitraum der Wert neu definiert wird. Okay. In welchem Zeitraum der Wert neu definiert wird? Welcher Zeitraum? Wenn der DAX öffnet morgens und das Handeln losgeht und bis die...
Ich hab kurz gedacht, du meinst das Tier-DAX.
Nein, nein. Der Aktienhandelhase.
Oh, es geht nicht um Tiere.
Nein, es geht nicht um den DAX. Welchen Zeitraum der Wert neu definiert wird? Angenommen, ein Feuerwehrmann rettet eine Familie aus einem brennenden Haus. Er ist extrem viel wert. Naja, Moment. Um welche Familie handelt es sich?
Das ist doch egal.
Das ist nicht egal. Wenn das Familie Hitler ist,
ja,
dann soll er die verbrennen lassen.
Nein.
Ja, Entschuldigung, nee, der hat die nicht zu retten.
Woher, jetzt kann er doch vorher nicht wissen.
Ja, Entschuldigung, aber von jedem Feuerwehrmann, von jedem guten deutschen Feuerwehrmann erwarte ich, dass er, bevor jemanden rettet, den Ausweis sehen
Aber das
will.
Ist nicht die Aufgabe vom Feuerwehrmann, den zu verurteilen. Er muss seine Aufgabe ist es, den da rauszuholen. Was danach mit dem passiert, egal was für ein Krimineller das ist, das hat er nicht mehr zu entscheiden, sondern die Polizei und die
Gerichte.
Bla,
bla, bla, bla. Oh! Er ist extrem viel wert. Die Woche drauf.
Da hat aber einer Höhenflug gerade.
Die Woche drauf liegt er dann im Urlaub den ganzen Tag am Strand. Okay, die Woche drauf liegt er dann im, also nachdem der Feuerwehrmann die Familie gerettet hat, die Woche drauf liegt er dann im Urlaub den ganzen Tag am Strand. Er erreicht also nichts. Marco ist so ein gnadenloser BWLer, so ein gnadenloser Controller. Du hast eine Familie gerettet, gut, du liegst am Strand.
Schlecht.
Du bist nichts. Du hast nichts erreicht. Sollte dieser Tag dann wirklich Einfluss auf seinen Wert bzw. sein Werteempfinden haben? Ich denke nein, aber es gibt den Zeitpunkt, wo man den Wert neu definiert, schwer zu sagen. Aber ich gebe Maxi auch recht, dass man dem Wert nicht so viel Beachtung schenken sollte und sich durch so eine subjektive Scheingröße runterziehen lassen sollte. Aber gleichzeitig sollte man diese Bewertung der eigenen Leistung nicht komplett ignorieren, denn manchmal hilft der Wert vielleicht auch, sich zu hinterfragen. Naja. Ich glaube, da könnte man noch einiges sagen. Die finale Antwort auf diese Frage gibt es wahrscheinlich einfach nicht.
Also, das hasse ich ja, ne?
Was?
Wenn es keine richtige Antwort auf Fragen gibt.
Ich würde aber tatsächlich sagen, dass Marco, so wie ich das jetzt so beim Überfliegen so rauslese, Marco scheint ja, euch weiterhin alles Gute, euer Zuhörer Marco. Danke sehr, lieber Marco. Cool. Aber er scheint ja den Wert, den Selbstwert schon aus daran festzumachen, wie er von anderen gesehen wird.
Mhm. Ja.
Das ist jetzt so die Version, die ich bei Marco rauslese. Ich kann mich da ja auch natürlich irren.
Ja. Ja, also ich habe da seit letzter Woche auch ab und an nochmal drüber nachgedacht, aber ich habe auch immer noch keine richtige Lösung für mich gefunden. Vielleicht ist auch definiert sich auch der Selbstwert dadurch, dass die Ziele, die du dir irgendwann mal gesteckt hast, erreicht werden oder nicht. Auf der anderen Seite muss man die Ziele, die man sich gesteckt hat, auch irgendwann vielleicht mal neu stecken, weil die Realität dazwischen kommt. Ich weiß es einfach nicht.
Der Wert eines Menschen ist immanent. Der muss nicht verdient werden, der muss nicht erkämpft werden, der ist da.
Ja, okay.
So, Freunde, ja, muss jetzt jeder Papa mal ein bisschen böse sein, aber jeder Mensch ist natürlich gleich viel wert, aber ich würde dann differenzieren, nicht jeder Mensch ist gleich viel nützlich in jeder Situation.
Jeder Mensch.
Naja, Moment.
Also ich wäre bei Mauern auch ziemlich unnütz.
Moment, ich will das Beispiel von Marco nochmal aufgreifen.
Oder beim OP.
Ja, ich will das Beispiel von Marco nochmal aufgreifen. Der Feuerwehrmann und ich, wir sind beide gleich viel wert, wenn man der Genfer Konvention glauben möchte. Aber im Falle eines Häuserbrands ist er der Nützlichere als ich. Klar, ich kann mich auch kurz nachspritzen und in ein Haus laufen und
da. Kann sich da vorstellen und versucht, ihn mit Witzen rauszulocken.
Ich erzähle euch so scheiß Witze, dass ihr es nicht mehr hören könnt und raus wollt. Nein, aber so fände ich ganz gut. Aber gut, na gut. Also der Wert ist unabhängig der Situation. Die Nützlichkeit ist es nicht. Hm. So.
Ja, okay. Haben wir noch mehr Mails?
Ja, sicher.
Auch rein.
Torben.
Hallo.
Hallo, Torben. Freunde, was für eine erste Folge. Drei Ausrufezeichen.
Ja, okay, come on. Wir sind ja auch nicht nur, wir haben auch einen gewissen Auftrag hier.
Genau.
Nicht nur huiuiui und hahaha.
Ein Riesenlob an euch, dass ihr euch an solche Themen und Fässer aufmacht. Also ich glaube, mein Themen traut und Fässer aufmachen. Hm. Warum hat er Fässer in Anführungszeichen gesetzt?
Ich weiß nicht, aber jetzt will ich ein Bier.
Ja. Zur Frage, wie definiere ich meinen Wert? Die Antwort ist für mich kurz und einfach. Und dann kommen halt 5 Zeilen. Nee, tun sie nicht. Das war nur ein Gag von mir. Ich merke meinen Wert, wenn mir meine
Frau überhaupt.
Hör jetzt mal zu.
Entschuldigung.
Meine Güte, ist so furchtbar. Ich merke meinen Wert, wenn mir meine Frau mich einfach so anlächelt. Oh. Egal wieso oder wann oder wo, ich weiß, das klingt romantisch und kitschig, aber genau in solchen Momenten merke ich, wie viel ich jemanden wert bin. Und das steigert auch automatisch meinen eigenen Selbstwert. Frage 2. Fische wissen, dass Vögel fliegen können und andersrum ist es genauso. Liebe Grüße.
Ja, alles klar.
Da hat er es uns mal gesagt, der Torben, ne?
Ja, also das mit dem Anlächeln finde ich mal ganz schön. das ist ganz süß.
Ja, vor allem grundlos. Ich mache das ja auch morgens, wenn ich aufwache, liege ich bei dir und mache so. Ja, das findest du seltsam, aber was du meistens noch seltsamer findest, ist das Messer, was ich schleife.
Oh, ist das das Messer?
Nein, Quatsch.
Ich dachte, das wären deine ungehobelten Fußsohlen.
Beides. So, jetzt habe ich aber nochmal eine Frage. Und zwar bezieht er sich auf eine Aussage, die ich in der letzten Folge getätigt habe. Der liebe Tim schreibt mir, hallo ihr zwei, freue mich immer auf Dienstag, wenn eine neue Folge ansteht. Yeah, Motherfucker. Ich sehe das auch so, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf, ohne dass irgendwer den mahnenden Finger hebt. Kritik darf eh nur dort geübt werden, wo es alle tun. Okay, das ist jetzt ein Bezug auf Thema, was wir in der letzten Folge haben. Ich habe nämlich in der letzten Folge Luther als Antisemit bezeichnet.
Ja.
Und da sorgt Tim nochmal für Erleuchtung. Das ist nicht ganz richtig. Übrigens, jeden, den ich korrigiere, werde ich in Zukunft so vertonen.
Das ist nicht ganz richtig.
Ach, come on.
Komplex sagen, dass er ein Judenfeind war. Luther war in jungen Jahren als Antisemit.
Meine Damen und Herren, Max Siegstättenmauer kann nicht mit Kritik umgehen.
Das ist nicht ganz richtig. Es ist einfach zu komplex, als zu sagen, dass er ein Judenfeind war. Luther war in jungen Jahren alles andere als ein Antisemit, hat anders als zu der damaligen Zeit üblich um Verständnis für die Juden geworben, da Jesus eben auch ein Jude war. Erst im Alter, als er wohl auch verbittert war, hat er sich antisemitisch geäußert. Bitte da kein Fachmann, aber so wie es immer dargestellt wird, war es eben nicht. Bin da kein Fachmann, aber so wie es immer dargestellt wird, war es eben nicht. Wie auch bei Tucholsky. Gut, ich bin da jetzt, ich hab mir noch einen schönen Videolink dazu geschickt, wo ich mir das nochmal angucken kann. Habe ich mir nicht angeguckt, werde ich aber noch machen. Und er schreibt hier noch, am 5. März 2020 in Oldenburg bin ich dabei. Hab ich auf dem Schirm, schreibt er hier. Jawohl, da spiele ich in Oldenburg.
Ich finde das voll gut, dass unsere Hörer sich so Gedanken machen über das, was wir reden.
Total.
Das finde ich richtig gut und das zeigt mir, dass unser Podcast auch was wert ist.
So.
So nämlich.
Verdammte Scheiße. Ja, wir haben auch noch eine Mail bekommen, die ist sehr crazy. Die ist auch wesentlich komplexer als die Mails, komplexer ist falsch,
intimer.
Schwieriger, intimer, sehr intim, sehr persönlich, aus dem Grund werde ich die Mail jetzt auch nicht vorlesen, wir werden keine Namen nennen, wir werden auch keine Zahlen nennen, wir werden die E-Mail jetzt nochmal mit eigenen Worten wiedergeben,
genau.
Worum es geht.
Also Max und ich haben uns im Vorfeld zu dem Podcast fast drüber gestritten,
ja.
Weil wir uns nicht sicher waren, wie wir das behandeln sollen oder was wir damit machen sollen. Um das ganz, ganz, ganz vereinfacht runterzubrechen, ist es so, dass wir von einer Frau eine E-Mail bekommen haben, die in einer Beziehung ist.
Mhm.
Und ich will gar nicht sagen, wie alt oder woher. Ich will nur sagen, dass der Mann ihr gesagt hat, sie soll etwas nicht mehr anziehen. Ich sag das jetzt mal, um das zu verallgemeinern, sag ich, das wäre so, als wenn du mir sagen würdest, Eva, ich möchte nicht mehr, dass du Kleider trägst, weil ich finde das nicht mehr schön.
Ja, und ich möchte, dass du gar nichts mehr trägst.
Ja, das können wir einrichten, aber erst gleich.
Okay.
Und da habe ich mich auch gefragt, wie würde ich denn da reagieren? Mhm. Würde ich dir zuliebe auf Kleider verzichten und nur noch Hosen anziehen?
Mhm. Vor allem, wenn du dich mit dem jeweiligen Kleidungsstück total identifizierst und dir das aus...
ja, weil diese Kleider machen aus mir eine Eva. Ich finde schon, das unterstreicht meine Persönlichkeit.
Und, welche Gründe du auch immer haben mögst, egal ob es jetzt nur optische Gründe sind oder gar spirituelle Gründe haben könnte, warum du so ein Kleidungsstück anziehen könntest. Die Dame hat uns konkret gefragt.
Um Rat. Genau.
Ob sie dem Ehemann den Gefallen tut und sich dem Kleidungsstück entlegt.
Mhm. Oder nicht. Genau. Und jetzt sag ich dir, Max, darfst keine Nerd-Shirts mehr anziehen. Ich möchte das nicht mehr.
Schatz, ich bin da leider ein ganz schlechtes Beispiel.
Ja.
Weil ich bin da, mir ist es egal. Und ich glaube, wir müssen eine Sache noch mit ansprechen, damit auch, weil es geht ja nicht nur um ein Kleidungsstück oder sowas, sondern es geht um ein religiös behaftetes Kleidungsstück. Ja, wir sagen nicht genau, was es ist und so, und die meisten von euch werden eh schon wissen, was es ist, aber wir wurden konkret gefragt, was sie damit machen soll. Erst einmal, krass, dass wir solche Fragen kriegen.
Ja, Alter.
Meine Güte.
Mhm.
Das ist wahnsinnig privat und so, aber und wir können ja auch nur aus unserem Weltbild da antworten, so. Und wir finden es auf jeden Fall ganz toll, dass wir da so ein Vertrauen geschenkt bekommen, dass wir da sowas sagen können. Und ich musste echt auch ein paar Sachen drüber lesen, damit ich weiß, damit ich einigermaßen mitreden konnte, was das überhaupt bedeutet. Aber Fakt ist, er will, sie soll sich diesem Kleidungsstück entlegen, sie möchte nicht und jetzt fragt sie uns um Rat, wie sie da jetzt verfahren soll.
Ja. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht.
Ja.
Da gibt es zwei Standpunkte in mir. Der eine Standpunkt ist, auf gar keinen Fall lasse ich mir von dir sagen, was ich anziehen soll. Ich ziehe weiterhin Kleider an, weil
ganz wichtig bei der Sache ist, sie und du, sie möchte dieses Kleidungsstück anbehalten.
Ja, ja, ja.
Sie möchte es anbehalten. Sie,
so wie ich meine Kleider anbehalten möchte, möchte sie die auch anbehalten.
Genau.
Und wenn du jetzt sagen würdest, ich darf keine Kleider mehr anziehen, da wäre ich echt, fände ich echt scheiße, weil du darfst ja nicht bestimmen, was ich anhabe.
Ja.
Sondern das ist meine Bestimmung, was ich trage und was ich nicht tragen möchte. Und deswegen ist das, ich habe mir da noch nie, oder du hast ja auch, hast mir ja auch noch nie gesagt, was ich anziehen soll und was nicht. Aber im übertragenen Sinne darf sie ja wohl tragen, was sie möchte.
Wenn sie das aus einer eigenen Entscheidung heraus trifft, dann ist es für mich ehrlich gesagt auch keine Diskussion.
Ja.
Ja, ich find's immer schwierig, wenn gesagt wird, was darf der andere anziehen. Das finde ich immer komisch, immer.
Ja.
Also solange es jetzt keine SS-Uniform ist, ja.
Tu immer mit deinen SS.
Ja, sorry, es ist halt auch einfach immer ein naheliegender Punch.
Aber vielleicht, ich bin ja immer so harmoniebedürftig und vielleicht kann man ja einen Kompromiss finden. Mhm. Vielleicht soll ich keine Kleider mehr anziehen, aber vielleicht kann ich einen Hosenrock anziehen. Es ist jetzt für euch Hörer ein bisschen kompliziert, weil wir versuchen, diese Person, die uns die E-Mail geschrieben hat, wir versuchen ihr einen Rat zu geben, aber sie nicht zu verraten. Und deswegen hört sich das ein bisschen schwierig an, was
genau,
wir jetzt sagen.
Genau, ja.
Vielleicht kann ich aber einen Hosenrock tragen. Dann,
ich glaube, in dem Fall ist das, ich glaube, da gibt es keine Alternativen.
Ja, okay.
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es da wirklich der beste Weg ist, dass man da mit dem Mann einfach drüber spricht, einfach mal ganz normal. Aber da, das Ding ist, die Gemüter sind da auch sehr erhitzt.
Ja,
ja?
Das ist ein
sehr emotionales Thema. Und ich kann's, ich kann das nachvollziehen, ja.
Was kannst du nachvollziehen?
Ich kann nachvollziehen, dass wenn man da mit dem Partner so einen Stress hat, ja, dass man da ein bisschen geladen ist. Trotzdem, um jetzt mal konkret zu werden, ich finde sie, und da kannst du ja gerne was dagegen sagen, ich finde sie muss da sich schon behaupten.
Ja. Ja. Wobei das ist einfach ein ultra schwieriges Thema.
Ja, total.
Also weil das, ja, ich weiß, ich finde das so kompliziert und so verrückt, dass ich jetzt gerade ein bisschen vor mich hin stammel und nicht weiß, was ich genau sagen würde. Ich würde einfach versuchen, einen Kompromiss zu finden. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht möglich erscheint, da einen zu finden, aber vielleicht kann man da eine Lösung finden, die für beide gut ist, wo sie ihr Gesicht wahren kann und er auch und sie sich trotzdem noch in die Augen gucken als Paar und nicht nur, er hat was gesagt, ich habe was gesagt und es funktioniert nicht und deswegen müssen wir getrennte Wege gehen. Ich denke, da steckt ja auch Liebe dahinter und Vertrauen und Zuneigung, die beiden sind jetzt nicht erst seit gestern zusammen. Und ich denke immer, da gibt es einen Weg, wie man miteinander reden kann und wie man den Standpunkt des anderen auch verstehen kann, sei es von ihrer Seite und sei es von seiner Seite. Und wenn da beide so sagen wir mal, 2 Schritte aufeinander zugehen. Ich glaube, dann kann sie die weiterhin Kleider tragen und er muss nicht immer sagen, dass sie keine Kleider mehr tragen soll. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es da eine Möglichkeit gibt. Es gibt ja auch es gibt viele Möglichkeiten.
Also, weil du es gerade sagst, würde ich da auch noch gerne mit einsteigen, so wenn man in so einem Streit ist, wo sehr viel, und das muss man ja ganz klar sagen, ich kann jetzt nur von meiner Familie reden, da gibt es nicht so Familientradition, man ist da nicht so religiös verhaftet, man sieht das eher alles ein bisschen lockerer, beziehungsweise nicht lockerer, sondern da sind einfach so gelebte Traditionen, haben wir halt so nicht. Aber ich glaube trotzdem, selbst wenn da die Fronten so verhärtet sind, so ein Glaube an eine vernünftige Lösung, ja, an eine konstruktive Lösung, wie du das schon ansprichst, das ist schon viel wert. Wenn beide in das Gespräch reingehen, so, hey, da ist eine Lösung drin, die wissen wir jetzt noch nicht, aber wir kommen da irgendwie hin, dann öffnet sich da ein Weg meistens. Also es hat auch viel damit zu tun, mit was für einer Energie man in so ein Gespräch geht.
Ja.
Ja. Und nochmal, selbst wenn wir beide uns jetzt hier, wir labern uns hier gerade einen ab, ne? Wir labern uns hier wirklich
wir labern um den scheiß heißen Brei, Mann.
Ja, mein Gott, aber auf der einen Seite wollen wir nicht zu viel preisgeben, so. Auf der anderen Seite hätten wir das jetzt auch gesagt, wenn wir alle Details offengelegt hätten.
Ja.
So, ja? Auf der anderen Seite könnte man sagen, Mensch, lest es doch gar nicht vor. Auf der anderen Seite, sorry, ist unser Podcast und wir machen, was wir für richtig halten. Entschuldigung.
Und ich finde es eine schöne Frage, die
total.
Ich auch gerne an euch weitergeben möchte fürs nächste Mal. Was darf euch euer Partner verbieten?
Total. Also wo habt ihr richtig, wo ihr sagt, wenn du das machst, ja, wenn du diese Gewohnheit, dieses Kleidungsstück, irgendwas, völlig egal was, dass das für euch
totales No-Go. Verbot.
Ja.
Absolut, du schläfst jetzt in der Badewanne.
Ja. Ja.
Und wenn du das weitermachst, dann zieh ich zu meiner Mama.
Ich möchte ein Beispiel aus unserer Beziehung nennen.
Ja.
Thunfisch.
Du liebst Thunfisch neuerdings.
Mittlerweile mag ich Thunfisch, aber die ersten 9 Jahre.
Ja, aber seit David Hasselhoff Thunfisch gegessen hat, liebst du David und Thunfisch.
Schatz, du musst mich hier halt auch outen, ne?
Ja, ey, sorry.
Ich habe Thunfisch immer gehasst.
Ja, wirklich, immer. 6 Jahre lang Thunfischpizza.
Bläh, weg. Und dann habe ich einmal mit David Hasselhoff einen Auftritt gehabt und bei den Screenforce Days und war mit David Hasselhoff einen Tag vorher beim Mittagessen und ja. Er hat halt ein Tuna-Sandwich, ein Thunfischsteak gegessen.
Tuna-Steak.
Und das sah so fucking lecker aus, dass ich mir danach bestellt habe und seitdem mag ich Thunfisch. Es tut mir leid,
Ja, schon
aber
okay.
Siehst du, so geht's auch. So, du hast mich immer belabert. Mensch, jetzt hör, es ist doch mal endlich Thunfisch in der Öffentlichkeit. Mach das doch mal. Und dann habe ich gesagt, nee, Entschuldigung, das geht mit meinem Glauben nicht einher, ja. Ich esse nicht Thunfisch, ich mach das nicht, ja. Und jetzt guck mal, von alleine esse ich jetzt Thunfisch. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit.
Ja, und ich muss dich einfach an einer langen Leine führen.
Ja.
Sonst funktioniert's nicht.
Nee.
Das Geschirr muss ich
Schickt
dir abnehmen.
Schickt uns doch Mails, Party People, angstettentime@gmail.com. Falls
genau.
Ihr Lust habt auf ein bisschen Comedy und ihr lebt in Köln oder in der Umgebung, diesen Donnerstag mache ich ein Headliner-Set bei Boing. Das ist so die offene Bühne hier in Köln. Wo Open Mic, wo Künstler ihre Sachen ausprobieren und so jeden Donnerstag, da habe ich diesen Donnerstag ein Headliner-Set. Am Samstag spiele ich beim Apple Tree Garden Festival und nochmal beim Love Parade Open Air in Hattersheim. Und wenn ich hier so reingucke, habe ich tatsächlich den gesamten August keine einzige Show.
Wuhu!
Oh, ich werde so genießen. Also nichts gegen euch, ihr seid die geilsten, ja. Aber ich freue mich echt auf meine Sommerpause.
Ich freue mich auch auf deine Sommerpause.
Sehr schön. Aber Sommerpause hin oder her, Gstettentime gibt's trotzdem.
Jawohl.
Jawohl. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Dankeschön.
Auf Wiederhören.
Servus.
Ciao. Puff.